damit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, als Hinführung zur Predigt möchte ich Ihnen eine Anekdote erzählen, die sich so vor 100 Jahren hier in Bremen abgespielt haben soll. Ein Bremer Pastor besucht eins seiner Gemeindeglieder, der hier als Kaufmann tätig ist in unserer Hansestadt. Wir kommen ins Gespräch und der Kaufmann berichtet dem Pastor, dass es momentan nicht so gut steht mit den Geschäften. Und da haut der Pastor erstmal eine richtige wirtschaftliche Empfehlung heraus und sagt, den Kaffee, Sie sollten den Kaffee machen, da habe ich gehört, das läuft. Und der Kaufmann investiert den Kaffee. Ein Vierteljahr später treffen sie sich wieder und der Pastor fragt nun, wie läuft es denn jetzt so mit den Geschäften? Der Kaufmann erwidert, nee, richtig gut ist das nicht geworden, es hat sich eher verschlechtert. Da sagt der Pastor, Tee. Ich habe gehört, Tee ist nun wirklich der letzte Tipp, machen Sie mal einen Tee. Der Kaufmann geht wiederum hin, setzt all sein Geld nun auf Tee statt auf Kaffee. Wiederum nach einem Vierteljahr trifft man sich halt und wiederum die Frage des Pastors, wie läuft es denn? Sagt er, es wird immer schlimmer und schwieriger, halt nicht, ich weiß nicht. Aber wieder der Pastor eine Idee und sagt, Tabak, das ist wirklich der letzte und ultimative Tipp, machen Sie den Tabak. Und der Pastor, der Kaufmann geht hin und setzt sein ganzes Geld in den Tabak. Wiederum ein Vierteljahr später treffen sich die beiden am Marktplatz. Der Pastor fragt nun, wie ist es gelaufen? Dann sagt der Kaufmann, ich bin am Ende. Ich bin beim Bankrott. Ich habe kein Geld mehr, alles verspekuliert. Schade, sagt da der Pastor, ich hätte noch so viele gute Geschäftsideen für Sie gehabt. Eine lustige Geschichte, Anekdote, die uns hinführt zu einer Predigt, wo auch Menschen anderen Empfehlungen geben. So einfach mal dahin gesprochen, die aber die totale Katastrophe werden. Diese Geschichte von den Menschen, die jemand anderem in Not Empfehlungen gegeben haben, wollen wir hören, Predigtext für heute ist Hiob 42, die Verse 1 bis 10. Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, was du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich unweise geredet, was mir zu hoch ist, und ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden. Ich will dich fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Als nun der Herr diese Worte mit Hiob geredet hatte, sprach er zu den Ephas von Teman, mein Zorn ist ein Brand über dich und über deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. So nehmt nun 7 junge Stiere und 7 Widder und geht hin zu meinem Knecht Hiob und opfert Brandopfer für euch. Aber mein Knecht Hiob soll für euch Fürbitte tun. Denn ihn will ich erhören, dass ich nicht töricht handle an euch. Denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Da gingen hin Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Zophar von Naama und taten, wie der Herr ihnen gesagt hatte. Und der Herr erhörte Hiob. Und der Herr wandte das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat. Der Herr gab Hiob doppelt so viel, wie er gehabt hatte. Amen. Nur eine Stille werden wir. Lieber Herr Heiland, du schenkst uns diese Worte aus dem Buch Hiob für unser Leben. Du willst und wirst in dieser Predigt mit uns reden über unser Leben, über das, was richtig und was falsch ist. Wir wollen dich bitten für das, was wir erkennen. Dass wir das nicht nur hören, sondern dass wir das auch umsetzen. Aber dass wir Dinge erkennen, dass wir sie verstehen für unser Leben in dieser Predigt, dazu brauchen wir dich. nicht. Dazu brauchen wir deinen Heiligen Geist. Also wollen wir dich bitten, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns alle. Amen. Ich habe die Predigt überschrieben von richtiger und falscher Theologie. Von richtiger und falscher Theologie. Und wie so oft habe ich drei Punkte mitgebracht. Erstens die Theologie der Schwätzer. Zweitens die Theologie der Anfechtung. Drittens die Theologie der Demut. In diesem Predigttext geht es darum, dass Gott knallhart sagt, dass eine Theologie komplett falsch ist. Dass eine Theologie nicht stimmt. Das, was ihr geredet habt von mir, das ist nicht so gewesen. Zweimal taucht das in unserem Predigttext auf. Die drei Freunde sind Theologen der Schwätzerei. Es gibt zwei Gründe, warum Theologie zum Geschwätz wird. Der erste Grund ist, wenn sich die Theologie in ihrer Lehre menschlicher Weisheit, Philosophie und Erkenntnis unterwirft. Das ist der erste Punkt. Hier ist hier nicht von die Rede, aber trotzdem will ich zum ersten Punkt kurz etwas sagen. Also Theologie wird zur Schwätzerei, wenn sie sich in ihrer Lehre menschlicher Weisheit, Philosophie oder Erkenntnis unterwirft. Das haben wir im letzten Jahrhundert in Deutschland in der evangelischen Theologie ganz häufig erlebt. Deutsche Christen, nicht? Die haben sich in ihrer Theologie unterworfen, so der Blut- und Bodenideologie der Nationalsozialismus, des Nationalsozialismus mit all ihrem Germanentum, nicht? Mit all diesem Gequatsche halt, nicht? Und auch mit ihrem Judenhass. Was ist da für eine kranke, die ist nicht mal geschwätzig, eine kranke, perverse Theologie draus geworden? Denken wir an die historisch-kritische Theologie in der Gefolge Bultmanns. Das Erste, was passiert, Rudolf Bultmann unterwirft sich nicht der Existenzialphilosophie eines Martin Heideggers. Und da stellt er alles drunter, alles definiert er davon durch, nicht? Und was für einen Schaden hat diese furchtbare Theologie angerichtet? Es ist nur Geschwätz, intelligent, aber es ist nur Geschwätz. Oder denken wir an die Theologie der 70er und 80er Jahre in weiten Bereichen unserer evangelischen Kirche, nicht? Oder die Umweltbewegung und friedensbewegte Menschen, Gutes wollten, aber auf einmal sich man sich der Lehre, wie soll ich nennen das, die Energiesparlampen-Theologie unterworfen hat, nicht? Katastrophe, was das angerichtet hat. Ich sage es immer wieder im Kirchenkreis, wo ich lange Pfarrer war, in der Landeskirche, da hat man allen Kirchenkreisen einen Pfarrer, der zuständig war für Umweltfragen und Bewahrung der Schöpfung, aber keinen einzigen mehr zuständig für Evangelisation. Furchtbar, furchtbar, wenn sich die Theologie in ihrer Lehre menschlicher Weisheit unterwirft. Oder wenn Sie in der letzten Woche den Spiegel gelesen haben, ein Interview mit dem Präses Schneider, Katastrophe, nicht? Da wird er gefragt von den Spiegeljournalisten, glauben Sie an die Jungfrauengeburt? Das, was wir eben bezeugt haben, was wir alle glauben, was ganz wichtig ist, haben wir schon häufig darüber gesprochen, sagt Präses Schneider, ja, das ist nicht so wichtig für meinen Glauben, nicht so eine ausreichende Antwort, die können ja schlau antworten. Da haken die aber nach, nicht? Und dann sagt er Folgendes, ja, es sei für ihn nicht entscheidend, aber, jetzt kommt der entscheidende Satz, aber, seine Frau, die Mathematikerin sei, die habe gemeint, vielleicht könnte Gott es doch so gemacht haben. Das ist seine Sache, denn er wirft sich, das haben wir ja schon auch erlebt hier bei der Geschichte zur Sterbehilfe, nicht? Dem, was seine Frau sagt, nicht? Also der führt eine glückliche Ehe, das sei ihm gegönnt, gar kein Thema. Aber das ist eine Katastrophe, nicht? Wenn Theologie abhängig ist von menschlicher Erkenntnis, wenn man erst fragt, nicht, was sagt denn die Wissenschaft, nicht? Was sagt denn die Existenzialphilosophie? Ja, was sagt denn meine Ehefrau, nicht? Und dann bin ich auch bereit, irgendwie theologische Aussage zu machen. Also dann wird Theologie zum Geschwätz. Davon haben wir von dieser Stelle schon häufig gesprochen, damit auch immer hoffentlich, also wird vermutlich immer wieder leider zu reden sein. Aber Theologie wird noch an einem anderen Punkt zum Geschwätz, und das ist das, was hier in dieser Geschichte ist. Nicht nur, wenn sie sich in ihrer Lehre menschlicherweise unterwirft, nein, wenn sie in ihrer Seelsorge, wenn sie in ihrer Seelsorge den Menschen nicht als Individuum wahrnimmt. Das ist die andere Seite der Medaille, wenn Theologie zum Geschwätz wird. Und das ist etwas, da stehen wir Frommen in der Gefahr. Also wir, die, ich sage das jetzt einfach mal so pauschal, ganz klar bei Jesus sind, ganz klar auf dem Boden der Bibel stehen, wir stehen nicht so sehr in der Gefahr, dass wir da runterfallen, dass wir uns irgendwelche anderen Lehren antun, irgendwie so eine Abraham-Ökumene oder irgendwelche islamischen Vorstellungen, dass wir mit den Muslimen zusammen Gottesdienste feiern können. Da sind wir eigentlich klar, da merken wir, wie es funktioniert. Wir haben so ein anderes Problem, Problemfeld, wo unsere Theologie zum Geschwätz wird, nämlich da, wo wir in der Seelsorge den Menschen nicht als Individuum annehmen. Und darum geht es hier in dieser Hiob-Geschichte. Hiob-Geschichte, ich denke, die meisten von euch und Ihnen haben ja schon mal das Hiob-Buch gelesen, das ist ja ein bisschen langatmig. Also die Rahmenhandlung, die ist spannend, aber die ist relativ kurz. Nicht? Das sind so die ersten drei Kapitel und nochmal zum Schluss. Aber dazwischen sind es über 30 Kapitel, wo nur geredet wird. Nur geredet wird, da kommen die Freunde und die halten dann hier was vor und da kommen die Antworten nicht. Und die Freunde, die kommen, zumindest die ersten drei, der Elihu, der vierte, der wird so ein bisschen ausgenommen, die ersten drei, von denen auch hier die Rede ist, die so bis Kapitel 32 sprechen, also fast 30 Kapitel in der Bibel, die kommen dann mit allen möglichen Erklärungsversuchen für das Leid des Hiobs. Das wissen wir alle, Hiob ist ein tiefes Leid gefallen durch das, was der Teufel und Gott verabredet hatten, halt nicht. Hat viel Schlimmes erleben müssen, liebe Menschen, die gestorben sind, sein Vermögen verloren, all diese Dinge. Und die Freunde kommen und dann erklären sie ihm von Gott vermeintlich aus, warum das denn so ist. Mit einer Arroganz und einem Hochmut zuteil, da deklinieren die das runter. Und nehmen den Hiob gar nicht mehr in seinem Elend, in seinem Schmerz, in seinem Kummer wahr. Die kommen dann mit Theologie, die ist nicht falsch, die Theologie, das muss man auch dazu sagen, halt nicht. Das sind schon Richtigkeiten. Aber die werden so dahin geschlagen und dahin gepfeffert, halt nicht, dass sie letztlich falsch werden. Die kommen dann mit so einer Tun-Ergehen-Zusammenhangstheologie, nicht? Dass sie immer wieder dem Hiob unterstellen, du musst irgendwas falsch gemacht haben, du musst irgendwas falsch gemacht haben. Für diese Strafe muss irgendwas nicht bei dir in Ordnung sein, selbst wenn du das nicht weißt, halt nicht. Und Gott zeigt, dass es nicht stimmt so. Ja, es stimmt, der Mensch, der mit Gott lebt, der wird besonders gesegnet. Gar keine Frage, das kann man positiv jemandem sagen. Also wenn er richtig im Lotto gewonnen hat oder wenn die Ehe funktioniert, darf man wirklich sagen, du bist gesegnet von Gott. Aber der Umkehrschluss, der ist, so sagt die Bibel, nicht zulässig. Wenn es dir schlecht geht, dann hat Gott dich nicht mehr lieb, nicht? Dann musst du was Schlimmes getan haben, dann bist du dafür bestraft. Das stimmt nicht. Das macht die Bibel immer wieder deutlich, nicht nur hier in dem Hiob-Buch, wo eben dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang, was das Schlechte angeht, aufgebrochen wird. Auch im Neuen Testament, Jesus sagt das immer wieder, etwa bei der Geschichte mit dem Turm von Siloa, der da umschlägt, 18 Menschen tötet, halt nicht, wo Jesus klar sagt, halt, die sind nicht schlechter gewesen als ihr alle halt. Und ganz klar sagt, da gibt es keinen Tun-Ergehen-Zusammenhang. Und wenn ich das aber dann behaupte, gegen das, was bei Gott gar nicht richtig ist, wenn ich dann mit so einer Theologie komme, dann wird es zum Geschwätz, Gott sagt das so. Das ist ja richtig kritisch, nicht? Wir müssen Opfer bringen und das Opfer von ihnen wird nur dann angenommen, wenn Hiob für sie Fürbitte tut. So schlimm und so schlecht und so falsch ist das gewesen, was sie erzählt haben. Und davor müssen wir uns hüten, dass wir in der Seelsorge den Menschen nicht als Individuum, als geliebtes Kind Gottes wahrnehmen, sondern dem erklären wollen, warum er denn jetzt so furchtbar leidet. Wir können dir theologische Richtigkeiten sagen, aber können damit trotzdem falsch liegen. Eine andere Geschichte in der Bibel, Johannes 8, nicht? Da kommt eine Frau, die hat Ehebruch betrieben, halt nicht. Da kommen die Pharisäer und die sagen, na Jesus, was steht denn im Gesetz? Nicht? Die wollen die umbringen, nicht? Natürlich ist das richtig, natürlich steht das im Gesetz, nicht? Das weiß Jesus auch nicht. Jesus sagt übrigens nicht eine Antwort, sondern malt erstmal im Sand. Das ist auch so ein ganz interessantes Motiv der Bibel, man malt im Sand. Da hat er gesagt, was ist jetzt los, was soll denn mit dir passieren, halt nicht? Nach ihrer Vorstellung nicht Todesstrafe, nicht? Steht im Gesetz Todesstrafe. Und dann sagt Jesus diese beiden Sätze zu den Pharisäern und sagt, behalte ich hier von euch, ohne Sünde ist wer für den ersten Stein. Und zu der Frau hinterher, Sünde geht vor Ort nicht mehr. Echt? Das ist wirklich das Seelsorge. Aber natürlich steht und stand auf Ehebruch die Todesstrafe, gar keine Frage. Und das ist das, was man auch in der Lehre zu verkündigen hat, dass das falsch ist. Die Frage aber des Umganges mit dem Individuum in der konkreten Situation muss nicht nur die Lehre kennen, sondern auch das Wahrnehmen des Individuums. Sonst wird Theologie zum Geschwätz. Ja, und das werden wir immer wieder tun hier in Martinius, zumindest solange ich hier Verantwortung trage. Wir werden immer wieder klar die Lehre der Bibel als Bekenntnis voraussuchen und uns keinerlei menschlichen Ordnung unterwerfen. Und wenn wir dagegen sprechen, werden wir protestieren, gar keine Frage. Aber wir wollen auch immer wieder schauen, dass wir das nicht in Unbarmherzigkeit gegenüber dem Nächsten tun. Es ist ein Unterschied, ob ich hier von der Kanzel sage, Homosexualität ist Sünde, das werde ich immer wieder tun, ob der MDR protestiert oder nicht, das ist so. Aber im Umgang mit dem Sünder in der Seelsorge, da darf ich nicht dabei stehen bleiben, da werde ich die Lehre nicht in Frage stellen. Aber da muss muss mir der Homosexuelle abspüren als Pastor, dass er ein geliebtes Kind Gottes ist halt und dass er genauso Sünder ist wie ich auch. Wir sind nur eine Gemeinschaft von Sündern. Nichts anderes. Eben mal gehört in der Epistel halt nicht. Nehmt einander an, wie euch Christus angenommen hat. Das ist ganz wichtig. Und wenn wir das nicht tun, sondern wenn wir vermeintlich anderen Leuten erklären wollen, warum sie Strafe leiden, warum es bei ihnen nicht läuft, warum die Ehe gescheitert ist, warum das mit den Kindern nicht klappt, warum es beruflich nicht läuft, halt nicht, dann erheben wir uns darüber. Und dann können wir theologische Richtigkeiten sagen und die werden zum Geschwätz. Das ist das Erste von falscher Theologie, die Theologie der Schwätzer, von denen hier die Rede ist, von diesen Menschen, die einfach über den Kopf des Hiobs hinwegreden. Ein zweites, die Theologie der Anfechtung. Theologie muss erlebt sein. Theologie darf sich nicht darin erstrecken, dass man sagt, ich kenne die gesamte Bibel in- und auswendig. Das ist wichtig, das ist auch ein Teil. Also Theorie und Praxis gehören im Glauben zusammen. Ich muss auch die Bibel kennen. Nichts Schlimmeres, als wenn du so einen Glauben hast, der nicht gebunden ist an die Bibel. Nicht, aber umgekehrt, auch das ist wichtig. Theologie muss auch erlebt sein, erfahren sein mit diesem Jesus Christus halt. Muss mit dem lebendigen Gott, jetzt kommt es auch in den Tiefen in Berührung gekommen sein, sonst ist es letztlich nur Geschwätz. Hiob sagt das hier, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Nur vom Hörensagen. Er hatte so dieselbe theologische Ausbildung und Hintergrund wie eben seine drei Freunde. Aber er hatte nur vom Hörensagen. Und dann sagt er, nun aber hat mein Auge nicht gesehen, hat nicht Gott gesehen, sondern er hat durch all die Tiefen erlebt, wie Gott wirklich ist. Und obwohl er nun unschuldig ist, halt nicht, was sagt er hier? Ich spreche mich schuldig, ich gehe in die Buße halt nicht. Theologie der Anfechtung halt nicht. Das ist Grundvoraussetzung für richtiges Theologietreiben. Dass man Gott erlebt hat, dass man es durchlebt hat, dass Jesus wirklich lebt und dass man auch mit ihm gelitten hat. Denn der Heiland hat am Kreuz gelitten. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann bleibt uns das Leiden nicht erspart, sondern dann gehen wir auch hinein. Das ist Theologie der Anfechtung. Das ist eine Grundvoraussetzung. Luther schreibt einmal 1539 über das Studium der Theologie, was einen Theologen ausmacht. Er legte den Psalm 119 aus, ein gewaltiger Psalm, wunderbarer Psalm, eigentlich der längste Psalm, der so ein Lobgesang auf das Wort Gottes ist. In der Auslegung schreibt er drei Dinge, die einen Theologen ausmachen. Also einen Menschen, nicht nur einen Berufspastor, sondern auch Leute, die eben über Gott nachdenken. Und jeder Christ ist letztlich Theologe. Das sind drei Dinge, die einen Theologen ausmachen. Erstens die Oratio, also das Gebet. Zweitens die Meditatio, quasi das Studium der Schrift. Und drittens die Tentatio, die Anfechtung. Oratio, Meditatio, Tentatio. Gebet, Studium, Anfechtung. Die Anfechtung gehört mit dazu. Wir nennen das dann, die Anfechtung ist die notwendige Kehrseite des Glaubens. Wenn wir nicht angefochten werden, können wir nicht glauben. An anderer Stelle sagt einmal, die Anfechtung sind die Umarmungen Gottes. Und es ist tatsächlich so, und das wisst ihr, die ihr Anfechtungen erlebt habt, dass gerade in den Tiefen, wenn wir schwach sind, wenn wir nicht mehr können, wenn die Trauer uns überrennt, merken, wie der Heiland da ist. Tja, auf der glatten See zu segeln, wenn der Wind von hinten kommt, alles nur Vorwand geht halt nicht und einer folgt nach dem anderen eingeheimt, wird mir abends dann noch so Dankgebet gesprochen wird, das ist eine Sache, das ist wunderbar. Aber da lernt man nicht den auf Golgatha gekreuzigten Jesus Christus kennen, der für uns gelitten hat. Corrie Boom hat gesagt, Glaube wird stark im Dunkel der Anfechtung. Glaube wird stark im Dunkel der Anfechtung. Sie bringt da so ein tolles Beispiel, das wird in 100 Jahren keiner mehr verstehen. So wie Fotos in der Dunkelkammer entwickelt werden und erst da sichtbar werden, so ist es auch mit dem Glauben. Erst im Dunkel der Anfechtung. Und ich könnte euch jetzt von Lebensbildern erzählen, von Calvin, von Paul Gerhardt, von Wilhelm Busch, von den vollmächtigen Predigern, die uns vorangegangen sind, halt nicht. Das, was die vor allen Dingen ausgemacht hat, neben ihrer Treue zur Bibel, neben dem Gebet, sind die Anfechtungen, die sie der Herr hineingestellt hat. Kinder, die gestorben sind, Frauen, die gegangen sind, Jobs, die angefochten wurden, Landeskirchen, die gegen sie kämpften, halt nicht. Ein Wahnsinn. Aber das gehört zum wirklichen Christsein dazu. Und das müssen wir annehmen, diese Anfechtung. Vor 2-3 Monaten war der Dr. Brill hier aus Namibia und da hat es nach seiner Predigt so ein paar Proteste gegeben. Er hat ein paar klare Worte nochmal gefunden, über das, was dann so Theologen vom Schlag Joyce Meyer machen mit ihrem Wohlstandsevangelium. Nicht? So nach dem Motto, wenn du krank bist, wenn deine Ehe nicht klappt, nicht, dann fehlt dir nur Glaube, nicht, du musst nur mehr glauben, dann wird letztlich alles schon gut. Das ist gelogen. Das stimmt so nicht, so steht es in der Bibel nicht. Wer Christus nachfolgen will, der muss sein Kreuz auf sich nehmen. Christsein bedeutet immer angefochten sein. Du wirst im Glauben nicht weiterkommen, wenn du keine Anfechtung hast. Sie wissen, dass ich vor einiger Zeit einen Unfall hatte, mit dem Bizeps abgerissen habe, mein Arm nicht mehr richtig funktioniert, dann haben die mir den Bizeps in der Operation angeschraubt und da hat der Arzt mir gesagt, Herr Latzel, wenn das Ding jetzt wieder funktioniert, dann müssen Sie den Muskel belasten. Weil wenn Sie den nicht belasten würden, nicht, dann kann der nicht wachsen, dann kann er sich nicht entwickeln, dann würde er verkümmern. Da muss Belastung ran, ich muss den trainieren. Genauso ist es mit dem Glauben. Glauben, der keine Anfechtung, keine Belastung hat, der verkümmert. Deshalb sagt die Bibel, Jakobus 1, meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. In mancherlei Anfechtung fallt. Oder in 1. Petrus 1 lesen wir, dann werdet ihr euch freuen, ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Damit, und so wird die Anfechtung erklärt, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold, das durch Feuer geläutet wird, zum Lob, zum Preis und zur Ehre von Jesus Christus. Nicht das, so beschreibt die Bibel, sind Anfechtungen, wie bei Eisen, das man viel wertvoller macht, wenn man es brennt, wenn es in den Ofen hinein muss. Nicht? Das wollen wir nicht. Wir sind ja alle so ausgelegt, wir wollen es alle bequem und schön haben halt, nicht? Und möglichst nur die guten Dinge im Leben mitnehmen. Aber die Bibel macht genau diesen umgekehrt, diesen reziproken Schluss deutlich halt nicht. Nein, gerade wenn unser Glauben in die Anfechtung kommt, gerade dann wird Glauben wachsen und wird gesegnet sein. Hiob ist einer der ganz wenigen Menschen, sind nur 5 Männer im Alten Testament, von denen gesagt wird, sie sterben alt und lebenswert halt nicht. Ganz gesegnet. Durch all die Anfechtungen hindurch wird es letztlich gut. Und das dürfen wir auch wissen für unsere Anfechtung halt nicht, dass letztlich alles gut wird, weil wir, wenn wir bei Jesus Christus sind. Das ist ganz wichtig. Übrigens ist es auch wichtig, wenn wir anderen Leuten entgegentreten wollen, mit und in unserer Theologie, dass wir Anfechtungen durchlebt haben. Christus, so heißt es, hat all die Anfechtungen, all den Lasten getragen, damit er uns trösten kann in dem, was wir zu tragen haben. Und genauso ist es auch, wenn wir anderen Menschen entgegentreten. Das macht einen guten Theologen auch aus. Christen, dass er Anfechtung hat, wenn er anderen entgegentritt. Wenn du das nicht hattest, dann ist es häufig besser, du schweigst. Ich setze es mal konkret an einem Beispiel auch in meinem Leben. Ich war so als junger Pastor in unserer Gemeinde, da war eine Frau schwer an Krebs erkrankt. Und habe meinen vom Kirchenvorstand mich hingeschickt und ich bin auch hingegangen natürlich und ich habe mit ihr gesprochen und ich habe eine Menge theologische Richtigkeiten auf der Pfanne gehabt. Aber ich habe eins gemerkt, ich kann dieser Frau überhaupt gar nicht begegnen richtig. Ich war nicht in der Lage, ihr in dem Moment das zu geben, was die brauchte. Und ich habe natürlich über die gebetet, auch mit dem Wort zugesprochen, aber ich habe gemerkt, die Begleitung, die muss jemand anders machen. Mit dieser Anfechtung, die sie hatte, mit der Brustkrebs und allem, da muss jemand anders hin. Da habe ich eine liebe Schwester zu ihr geschickt, die das alles schon hinter sich hatte, die Chemotherapie, die Bestrahlung, all diese Dinge, die Ängste. Und die hat sie dann begleitet. Das war die viel bessere Begleiterin, Seelsorgerin, als ich es hätte sein können. Nicht? Weil das ganz wichtig ist, halt nicht dieses Anfechtung durchlebt haben. Braucht es wirklich, um auch richtige Theologie zu betreiben, diese Tentatio. Deshalb fürchtet euch nicht dafür. Ich weiß nicht, in welcher Anfechtung ihr momentan seid, aber ich möchte euch sagen, die gehören zum Glauben mit dazu. Die sind Teil des Glaubenslebens. Nehmt die an und wisst, dass dadurch Gott einfach euch auch zubereitet für Dinge, die kommen. Vielleicht dafür, dass ihr euch ganz anders anderen Menschen zuwenden könnt, die euch begegnen. Anfechtung ist Teil des Glaubenslebens, und wie der Jakobusbrief sagt, nicht erachtet es für Freude. Erachtet es für Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Und dann drittes, die Theologie der Demut. Die Theologie der Demut. Eins sehen wir hier bei Hiob, ist demütig. Die Freunde, die waren hochmütig. Die dachten, wir haben den lieben Gott in der Tasche und dann können sie einfach auch erklären, wie es funktioniert. Nicht? Also wir können ihnen erklären, wir können Dinge sagen, tun und machen halt nicht. Das ist übrigens auch ein Punkt, den Gott mir zeigen musste. Als ich Theologie studiert habe, habe ich angefangen, ein ganz großes Plakat zu zeichnen. Hier, das war DIN A1, glaube ich, halt nicht, wo ich alles aufgeschrieben habe, was ich verstanden hatte. Mit Jesus in der Mitte und wie sich alles zuordnet, nicht? Die Heiligung, der Heilige Geist, halt, wie der Vater ist, wie die Schöpfung ist, wie die Dinge alle so zusammenhören, nicht? Und ich hatte wirklich ein tolles, tolles Bild gemacht, halt, nicht? Da kam so viel zusammen, je nachdem, was man gehört hat, so nach 6 Jahren Studium, halt, nicht? Aber nach 6 Jahren Studium war mir eins klar, ich habe es zusammengepackt und weggeschmissen. Und da bin ich traurig darüber, dass es nicht mehr da ist, weil auch viel Gutes drauf stand. Aber ich hatte versucht, Theologie und damit Gott zu verstehen, und dann kannst du ihn in die Westentasche packen, das war zu groß, aber zumindest in dein Arbeitszimmer hängen und dann hast du die Welterklärung, dann hast du Gott verstanden, halt nicht, so wie die drei Freunde hier, nicht? Die haben doch den lieben Gott verstanden, da können wir dann auch in aller Klarheit den Menschen entgegentreten, halt nicht. Aber dieser Gott ist nicht zu verstehen. Das ist so gewaltig, Ende des Hiob-Buches, halt nicht, wie er erstmal Gott Hiob entgegentritt. Dann sagt man, nun gürte dich wie ein Mann, und dann dekliniert der Allmächtige Reuter nicht. Wo warst du? Als ich, und erzählt davon den ganzen Schöpfungsding halt nicht. Und merkt wirklich, wie Hiob immer kleiner wird. Wir können Gott nicht erkennen, wir können ihn nicht fassen, wir können ihn auch letztlich nicht erklären. Wir können nur die Offenbarung in Christus annehmen, aber wir werden Gott nie erkennen können. Hiob sagt hier, ich habe unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche nicht. Hiob hat das verstanden. Er hat über Gott geredet und konnte gar nicht über Gott reden, halt nicht. Und da tut er Buße in Staub und Asche. Dich konnte ich nicht erkennen, nicht. Das ist die tiefe Erkenntnis von Hiob. Übrigens nicht nur von Hiob, von allen Männern, die wirklich im Geist Gottes gegangen sind. 1. Korinther 13, dieses gewaltige Kapitel, Hohelied der Liebe. Ich würde es lieber nennen, das Hohelied auf die Erkenntnis vor Gott halt nicht. Da sagt der Apostel Paulus in diesem 13. Kapitel, unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Das ist ganz wichtig für alles Theologietreiben. Vor allem für alle Pastoren, aber auch für jeden gestandenen Christen, der sich theologisch äußert. Über all das, was wir auch in Klarheit und Wahrheit sagen müssen, im Bekenntnis. In letzter Konsequenz ist unser Wissen von Gott nur, ich sage das mal, Bröckchen-Theologie. Mehr ist es nicht. Bröckchen-Theologie. Die hat Wahrheiten, gar keine Frage. Die müssen wir vehement auch vertreten. Aber wir dürfen uns niemals anmaßen, dass wir den lieben Gott in der Tasche hätten. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Das haben diese drei Männer gemacht. Und sind dafür scharf getadelt worden. Hiob sagt, ich habe etwas getan, was ich nicht tun konnte. Der erkennt das an und geht dann in die Demut und sagt, und jetzt muss ich nur Buße tun. Obwohl er schon so viel Leid erfahren hat, geht er in die Buße, weil er sich angemaßt hat, über Gott zu reden, wie Gott nicht ist. Und das nimmt Gott an. Und so müssen wir immer wieder von Gott denken, dass er groß und unbegreiflich ist. So heißt es wörtlich in Hiob 36. Dass dieser Gott groß und von großer Kraft ist, unbegreiflich, und wir sein Regieren nicht erkennen können, so steht es im Psalm 147. Der große Theologe Karl Barth hat im letzten Jahrhundert einen ganz, ganz wichtigen Aufsatz geschrieben, der steht auch im Internet, können Sie mal durchlesen, nicht? Das Wort Gottes als Aufgabe der Theologie. Das ist nur 10 Seiten, aber es ist ein ganz wichtiges theologiegeschichtliches Dokument, und ganz tolle Sachen, die drin schreibt. Und er hat 3 Thesen in diesem Aufsatz. Er schreibt, als erste These schreibt er, weil es ein Vortrag, den er vor Pfarrern hält, wir sind Theologen und müssen von Gott reden. Das ist das Erste. Das ist unsere Aufgabe. Das Zweite, was er sagt, wir sind aber Menschen und können als solche von Gott nicht reden. Das ist genau das, was Hiob gesagt hat. Wir können das gar nicht. Die Theologie, die es vor Barth gab, das war Theologie des Geschwätzes. Das war die liberale Theologie in der Folge Schleiermachers. Das war nur Theologie des Geschwätzes. Sie haben gedacht, sie können den lieben Gott erklären. Unterbrechen das Menschliche. Und dann kommt Barth mit diesem Aufsatz und sagt, wir sind Menschen, können gar nicht von Gott reden. Und dann sagt er den 3. Punkt, wir sollen beides, unser Sollen, also von Gott reden, und unser Nicht-Können, Wissen, und damit Gott die Ehre geben. Das ist unsere Bedrängnis. Alles andere ist daneben Kinderspiel. So ist das mit der Theologie. Wenn man das verstanden hat, dass man letztlich von Gott gar nicht reden kann, dass man mit dem Allmächtigen zu tun hat und wir als Prediger oder als gestandene Christen von diesem Gott reden können, dann können wir nur darüber verzweifeln. Dann können wir ihn immer nur bitten, Herr, segne du meinen Mund, sei du bei mir, damit ich ja das richtig mache, weil ich bin nur ein kleiner, sündiger Mensch. Ich kann das gar nicht. Wenn wir dieses Gefühl nicht mehr haben bei unserem Theologietreiben, sondern wenn wir sagen, ja, dass wir alles verstanden haben, was wir alles wissen. Und was mir besonders geistlich und Mensch der Heilige Geist offenbart hat, nicht? Und jetzt trete ich mal so meinem Nächsten gegenüber. Dann hat sich der Widersacher schon auf unseren Kopf, auf unsere Schultern, auf unseren Bauch gesetzt, nicht? Und dann regiert er uns halt, nicht? Wirkliches Theologietreiben heißt immer wieder um die eigene Sündhaftigkeit, das eigene Nichtwissen, das eigene Nichtkönnen letztlich wissen. Und damit auch Gott die Ehre geben halt, nicht? Und nicht meinen, so nach dem Motto, naja, ich bin hier so der halbe Stellvertreter Gottes auf Erden des Papstes, lehne ich zwar ab, aber ich bin derjenige, welche. Sie merken, ich predige mir heute auch selber mit dieser Predigt, aber es ist wichtig für alle gestandenen Christen, halt nicht? Wir können Gott nicht verstehen. Wir können das Weltall nicht begreifen, das, was er gemacht hat, also der Schöpfer, was er gemacht hat. Wir können das Weltall nicht begreifen. Diese unendliche Zahl von Galaxien, diese Milliarden von Galaxien, können wir nicht begreifen. Wir begreifen auch, wie diesen Menschen nicht wieder funktioniert. Wir können Ewigkeit nicht begreifen. Wir können Trinität nicht begreifen. Wir können Allmächtigkeit nicht begreifen. Wir können das nicht begreifen, halt, was Ewigkeit heißt, Unendlichkeit halt. Und wir können erst recht nicht, das sage ich, begreifen, was es heißt, die Liebe Gottes in Jesus Christus. Das können wir nicht begreifen. Das ist das Größte über allem, über die Welt, über allem. Das, was Gott in Christus auf Golgatha getan hat, können wir in letzter Konsequenz nie begreifen. Wir können davon Zeugnis geben, wir können uns davon füllen lassen mit all der Freude. Aber was das wirklich bedeutet auf Golgatha, das werden wir da einst erleben. Das werden wir da einst erleben, wenn wir in der Ewigkeit sind, so wie der Apostel Paulus hier schreibt. Wir können es nicht begreifen. Und trotzdem sollen wir in dieser Welt davon Zeugnis geben. Aber das müssen wir beides haben eben. Dieses Wissen darum und eben auch den Drang, das weiterzugeben. Und wenn wir Menschen begegnen, wenn wir uns Menschen zuwenden, dann ist das wichtig, dass wir das in dieser Demut tun. Nicht in diesem Hochmut, in dem die Freunde kommen zu ihr, sondern in der tiefen Demut, dass wir immer bei Menschen sind. Und wenn wir manches nicht erklären dann und erklären können, dann ist das besser, wir erklären es nicht, sondern sind einfach nur bei ihnen und leisten Fürbitte. Das ist ja auch so ein Schlüssel in dieser Geschichte, nicht? Hiob erklärt ihnen auch nicht, wie sie jetzt zu glauben haben, sondern nachdem die Opfer bringen, da tut er nur eins für die Freunde. Er tut Fürbitte. Er betet zum Allmächtigen für diese Menschen halt nicht. Und dann wiederum segnet Gott ihn halt nicht. Das ist auch so ein Geheimnis des Glaubens. Nicht anderen Menschen als Herren des Glaubens zu erscheinen und ihnen zu begegnen, sondern fürbittend als Diener Christen sich ihnen zuzuwenden. Das ist das, was Gott, wenn wir es in Demut tun, segnet. Von wahrer, von falscher Theologie, die Theologie der Schwätzer, die Theologie der Anfechtung, die Theologie der Demut. Ich habe begonnen mit dieser Anekdote über den Bremer Kaufmann und der Pastor, der ihm da betriebswirtschaftliche Ratschläge gegeben hat, die dann schließlich in den Konkurs gegeben hat. Von mir werden Sie in keinster Weise irgendwelche Hinweise bekommen darauf, wie Sie Ihr Geld anlegen, da verstehe ich nichts. Was Gott mir so ein bisschen gezeigt hat, wir sündige Menschen sind drei Dinge. Erstens, du Olli, hüte dich davor, dass du in der Seelsorge zum Theologen des Schwätzers bist. Du Olli, freu dich auch über deine Anfechtung, die du erlebst, denn es wird deinen Glauben weiterbringen. Und du Olli, das ist das Dritte, strebe immer wieder in deinem Dienst, in deinem Reden von Gott nach der Demut vor dem Allmächtigen. Und diese drei Erkenntnisse, die ich gefunden habe aus diesem Text, die möchte ich euch einfach nur so hinstellen. Möge der Herr und Heiland, unser Herr Jesus Christus, diese Predigt an eurem Leben und an eurer Theologie segnen. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen